Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von Okay, Cool bespricht. Und dieses Mal dreht sich alles um Prince of Persia, The Lost Crown, ein Spiel, das mich nachhaltig fesselt aus ganz unterschiedlichen Gründen. Und darüber werden wir heute sprechen, und zwar mit Robin Schweiger von Hooked. Hallo.
Hallo, da bin ich schon wieder. Ich werde so ein bisschen versehentlich zum so Resident Ubisofts Besprecher bei Okay, Cool. Aber nehme ich an, wenn du in ein, zwei Jahren über Avatar sprechen willst, bin ich am Start.
Ich finde es immer ganz toll, wenn meine Gäste so einen Enthusiasmus haben und sich wirklich hörbar freuen, hier zu sein. Hallo, hier bin ich ja schon wieder. Ja.
Ach so, so kam das ja bei mir gar nicht rüber. Das tut mir leid.
Also du bist freiwillig hier. Sollten wir an der Stelle sagen, es gibt keine Vertragliche.
Naja, also um ein bisschen hinter die Kulissen die ZuhörerInnen mal blicken zu lassen. Der Dom ist jemand, der im Business seine Podcast-Gäste überraschend gut bezahlt. Davon weiß er noch nichts, aber nach dem Auftreten überweist er extreme Summen dank seines großen Steady-Erfolgs auf die Konten seiner Gäste. Deswegen bin ich natürlich sehr gerne hier.
Alle meine Gäste bekommen mit dem Link zur Aufnahmelobby auch so eine SEPA-Einzugsermächtigung und können dann direkt ein Honorar ihrer Wahl abbuchen von meinem Konto. Oh, ist das schlimm. Naja. Also, wir sind hier zusammengekommen, um über ein Spiel zu sprechen, das noch gar nicht so alt ist, sehe ich gerade mal so einen Monat etwa, 18. Januar 2024. Wir hatten hier zuletzt vor einigen Wochen ein Spiel, das wesentlich älter war. Das war The Long Dark. Da waren wir, glaube ich, 7 Jahre in der Vergangenheit. Das heißt, wir rudern wieder langsam in die Gegenwart zurück und wollen heute so ein bisschen über dieses Ding sprechen, das mich, wie gesagt, aus vielen Gründen wahnsinnig überrascht hat. Ich werde ganz kurz mal die Randdaten sagen für all jene, die das Spiel bisher völlig übersehen haben, was das ist. Und dann können wir direkt reingehen. Und zwar Prince of Persia, The Lost Crown, erschien, wie gesagt, im Januar diesen Jahres, wurde entwickelt von Ubisoft Montpellier. Das sind unter anderem die fantastischen Rayman-Spiele gemacht haben, mit denen ich eine sehr gute Zeit hatte. Und super spannend, Robin, ich weiß nicht, ob dir das bewusst war. Ich habe da extra mal nachgeguckt, weil ich da interessiert war, weil solche Personen ja durchaus auch einen Einfluss auf so ein Projekt haben. Der Director, also hauptverantwortlich und derjenige, der all die Fäden dann zusammenbringt von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, heißt, hoffentlich spreche ich es richtig aus, Munir Radi. Und Munir Radi war davor, vor diesem Spiel, Senior Game Designer bei Beyond Good and Evil 2 und, was ich fast noch interessanter finde, bei Valiant Hearts und, was ich noch interessanter finde, davor, bei Zombie U. Ist das mal nicht ein Portfolio?
Ja, Ubisoft Montpellier ist da sowieso ein unfassbar faszinierender Entwickler, ein unfassbar faszinierendes Entwicklerteam. Und das freut mich, sowas immer zu hören, was du gerade beschrieben hast, weil das ja so gar nicht selbstverständlich ist, ne? Weil so viele EntwicklerInnen ja alle 2-3 Jahre die Studios wechseln müssen und meistens auch nach 5+ Jahren die Industrie verlassen. Das heißt, mich freut's dann immer, dass man mal bei so einem Entwickler auch sieht, okay, der hat jetzt schon seit mindestens 10 Jahren eine Historie oder 12 Jahren im Falle von Zombie U eine Historie bei diesem Team und hat's dann so offensichtlich geschafft, ne, sich immer weiter nach oben zu arbeiten, und jetzt ist er der Director dieses Spiels. Das finde ich auch richtig cool zu sehen.
Ja, ich bin da auch ganz angetan. Auch scheint dieser Munir Radi seine Hände so ein bisschen im Spiel gehabt zu haben, was das Schaffen und das Ausdenken des Schauplatzes angeht, weil, um das auch vielleicht kurz mal vorwegzuschicken, was das eigentlich für ein Spiel ist, dieses Prince of Persia, The Lost Crown ist ein 2,5 Side-Scroll-Action-Plattformer. So habe ich es offiziell gelesen und das fand ich so knackig schön, das nehme ich hier einfach mit auf. Erzählt die Geschichte von Sargon, nicht der Stadt aus der Bibel, sondern von dieser Figur, einer der legendären Immortals, das sind so Superkrieger, mythische Kreaturen fast schon, der muss gemeinsam mit seiner Truppe durch so eine verfluchte Stadt durchreisen und die Stadt an verschiedenen Orten abklappern auf der Suche nach einem entführten Prinzen. Das ist im Grunde die Geschichte. Das Ganze ist wie so ein Metroidvania aufgebaut. Das heißt, nach und nach öffnen sich verschiedene Teile der großen Stadt, an die man vielleicht vorher schon mal geraten ist und sich dachte, um Gottes Willen, hier fehlt mir ein Item oder irgendeine Fähigkeit. Die bekommt man dann und so erschließt man sich nach und nach diese Stadt. Das ist so die Grundbeschreibung, und ich muss jetzt direkt mal fragen, Robin, wie sieht deine Vergangenheit mit diesem Franchise Prince of Persia aus? Also das geht so ein bisschen in diese Richtung. Hast du dich aktiv auf dieses Spiel, also vielleicht gefreut, vielleicht neugierig gewesen, was da passieren wird? Oder wie stehst du zu dieser Reihe überhaupt?
Sehr gefreut, weil ich sehr, sehr großer Fan von Prince of Persia bin. Also ich tatsächlich die Sands of Time Trilogie, der große, also das war nicht das 3D-Debüt, weil es vorher ja mal Prince of Persia 3D gab, aber die Sands of Time Trilogie war für mich der Start und habe ich als Jugendlicher dann zum jeweiligen Launch gespielt, war für mich total formend in meinem Geschmack und halte ich tatsächlich heute noch, insbesondere Sands of Time, den ersten Teil dieser Trilogie, für einen der besten 3D-Plattformer, die je erschaffen wurden und damit auch einem der besten Spiele in meiner ganz persönlichen Ansicht. Ich bin dann auch großer Fan des Reboots gewesen von 2008, was ganz anderes war. Deswegen habe ich tatsächlich eine ziemlich für mich bedeutungsvolle Historie mit dieser Reihe, die mich sehr begleitet hat und für die ich sehr, sehr große Nostalgie empfinde. Nun ist das ja jetzt so ein bisschen, also es ist auf jeden Fall ein Reboot, das macht diese Reihe ja regelmäßig. Es ist ja auch ein Genrewechsel, weil wir ja zunächst einmal wieder spielerisch in die 2D-Perspektive gehen. Das allein ist ja noch kein Genrewechsel, weil das Spiel ja mal als 2D-Spiel startete. Aber es ist halt das erste Mal ein Metroidvania auch. Ne? Also dieses 2D-Plattforming, was halt bedeutet, dass du eine relativ offene Map hast und an alte Orte zurück kannst mit neuen Fähigkeiten und die immer einfacher zu bereisen lernst. Und da kommt dann dazu, dass das eines meiner Lieblingsspiele-Genres ist. Das heißt, ich war bei der Ankündigung extrem aufgeregt, weil es für mich bedeutete, dass ein Entwickler, der einen der besten Plattformer aller Zeiten gemacht hat, nämlich das von dir erwähnte Rayman Legends, eine Reihe sich nimmt, die mir ganz wichtig ist und die ich ganz toll finde, in einem Genre, das ich liebe. Das heißt, da kamen für mich drei tolle Sachen zusammen.
Das ist ja spannend. Da frage ich mal direkt dich als jemanden, der sich da mit diesem Genre viel beschäftigt. Was sind denn so deine Ansprüche an so diese Side-Scroller-Spiele, wo du sagst so, okay, wenn ich das bekomme, da bin ich schon mal glücklich mit. Gibt's da so abhackbare Boxen, die da im Kopf herumschweben?
Also grundsätzlich ist bei diesem Genre finde ich immer total wichtig halt, dass das ist dieser ganz schwammige Begriff, aber das Game-Feel, das Platforming-Feeling. Da fallen dann, würde ich sagen, so 75% aller Spiele für mich direkt hinten runter, weil ich persönlich so einen ganz bestimmten Geschmack habe. Ich liebe sowas wie Super Meat Boy, wenn das noch jemand, das ist ja schon viele, viele, viele Jahre alt. Das du erwähnte, Rayman Legends, also Spiele, die einen großen Flow erzeugen, wo du im Grunde die Taste, wo du die Hindernisse mit einem Blick erkennst, aber dann viel Aufwand und Geschick betreiben musst, um diese Hindernisse zu überwinden und wo sie dir erlauben, auch mal, weiß ich nicht, 15, 20 Sekunden konstant in der Luft zu bleiben und große Hindernisparcours an einem Stück zu absolvieren, weil diese große Herausforderung kann nur ermöglicht werden durch sehr, sehr gute Steuerung. Weil sobald die Steuerung nicht gut genug ist und die Präzision nicht gegeben ist, wird das total frustrierend und schlecht und halt nicht mehr spaßig. Das heißt, ich glaube, das ist für mich so der zentralste Faktor, dass das Platforming, das Springen exakt ist, präzise ist und dass ich weiß, wenn ich sterbe, ist es meine Schuld und nicht, hier habe ich die Hitbox nicht verstanden, ich habe nicht verstanden, was für eine Plattform im Vorder- und im Hintergrund ist, dieser Gegner, da wusste ich nicht, dass ich Schaden nehme, wenn ich den berühre. Ich dachte, ich kann den irgendwie zur Seite tackeln. Solche Sachen sind es, die ich da alltäglich erlebe. Und bei Metroidvania ist dann natürlich die Progression eine ganz, ganz zentrale. Etwas, was dem Genre sehr inne liegt, ist, dass du halt dich nach 10 Stunden möglichst komplett anders fühlen solltest als nach 30 Minuten. Heißt, dass dein Charakter so viele Bewegungs- und Kampffähigkeiten erlangt hat, dass du auf eine ganz andere Art und Weise auch die früheren Gegenden durchspringen und durchfliegen und durchkämpfen kannst. Ich würde sagen, in dem Metroidvania 2D-Platforming-Genre sind das so die zwei wichtigsten Sachen für mich.
Toll, da habe ich mir das direkt mal notiert, da können wir später dann drauf zurückkommen, inwiefern Prince of Persia Lost Crown, warum sage ich das denn immer so doof, The Lost Crown, das in deinen Augen erfüllt, da bin ich schon jetzt sehr gespannt. Zu Rayman Legends nochmal kurz, ich habe immer das Gefühl, das ging irgendwie, ich weiß nicht, ist auch schon so lange her, über 10 Jahre ist das mittlerweile schon alt, 2013 erschien das. Ich habe immer das Gefühl, es wird nicht genug gewertschätzt, deswegen an dieser Stelle nochmal, also ein fantastisches Spiel, hat mir auch schon durch dunkle Stunden meines Privatlebens gebracht, einfach nur, weil das so ein, also es ist ein so gut gelaunter Plattformer mit ganz viel Humor und überzeichneten Momenten und die Musik ist also unglaublich toll in diesem Spiel Rayman Legends. Und dieser Flow-Charakter, der bekommt ja quasi auch nochmal ganz eigene Level geschenkt. Das möchte ich auch nochmal hervorheben. Da gibt es Musik- und Musical-Levels regelmäßig, in denen du ein Musikstück hast und nach dem Rhythmus des Musikstücks verändert sich der Level und du musst dann, wenn du es gut hinbekommst, in einem Stück durchflutschen und wirst belohnt mit einem ganz tollen, ja, also musikalischen, spielmechanischen Erlebnis. Also ein ganz toller Titel einfach.
Sensationell. Diese Rhythmus-Level-Spiel, die gehen auch sehr in dieses, was ich versucht habe zu erklären, mit dem Flow. Das fühlt sich auch großartig an. Wenn du es richtig machst, musst du nie den linken Stick loslassen zum Laufen, sondern nur durch perfekte, gezähmte Sprünge kommst du durch. Da bin ich ganz bei dir. Das ist ein komplett unterschätztes Spiel.
Ja, ich füge vielleicht sogar noch deiner Liste was hinzu, was mir bei diesem Genre ganz wichtig ist, was mir immer sehr gut gefällt und was ich auch dann sehr wertschätze. Diese präzise Steuerung, die nehme ich einfach mal als wichtigste Grundlage an. Da schließe ich mich komplett hier an, dass man eben das Gefühl hat, man hat die Kontrolle über das, was hier gerade passiert, gerade in so einem Genre. Aber dann, was du noch nicht genannt hast, was mir aber super wichtig ist, dass die Level so einen gewissen Schauwert haben. Also ich mag's, wenn man sich so durch diese Kulissen spielt und dann mit dieser eigentlicher 2D-Sidescroll-Perspektive und den damit verbundenen Einschränkungen so ein bisschen spielt. Auch da kann ich erstmal, bevor wir dann zu Prince of Persia kommen, nochmal Rayman Legends zitieren. Da gibt's immer wieder Momente, in denen man zum Beispiel in den Level-Hintergrund hineinfliegt und dort weiterspielt. Manchmal folgt die Kamera, manchmal auch nicht. Dann, finde ich, zeichnet sich dieses Spiel auch aus, dass es regelmäßig ganz große Abwechslung reinbringt unter Wasserlevel, Luft, Wind, Level, Lava, riesengroße Kuchen, über die man laufen muss, also alles Mögliche, da habe ich ein großes Herz für, also wenn die Level auch so ein bisschen was mit ihrer Präsentation anstellen, das finde ich ganz toll. Naja, ich muss nochmal zurückrudern, kurz zu dem Franchise-Ding, ich finde es ganz toll, dass du dieses Franchise so begleitest und da quasi immer ein Auge drauf hast, weil ich komme von einer komplett anderen Perspektive und zwar, ich habe zuletzt Prince of Persia gespielt, nämlich das allererste von 1989, das ist mein einziger Berührungspunkt mit dieser Reihe, aber das fand ich toll als Kind, eine meiner ersten Videospielerfahrungen und ist tatsächlich im Kopf hängen geblieben und ich hatte völlig vergessen, dass seitdem über ein Dutzend Prince of Persia Spiele erschienen sind, die ich gesehen habe und dann saß ich vor diesem The Lost Crown und dachte mir wirklich ganz kurz, naja, das wird wie das von 1989 sein, also ich rechne jetzt hier mit einer modernen Grafik, aber im Grunde das Spiel von damals, also über Stachelfallen springen und ab und zu so einen Degen schwingen und der Knaller ist, im Grunde stimmt das sogar. Ich war am Anfang, da können wir jetzt gleich drüber sprechen, echt abgeschreckt, muss ich fast sagen, von der Präsentation, aber hab dann gemerkt beim Spielen, das hat viel mehr mit dem Originalspiel, das ich ja jetzt nur kenne als Bezugspunkt, zu tun als gedacht. Wie ging's dir denn also? Bei du warst wahrscheinlich als Referenzspiel bei Sands of Time viel unterwegs, das ja auch schon mittlerweile auch 20 Jahre alt ist, glaube ich, ne? Anfang der 2000er erschien das. Ja. Hast du das viel im Kopf gehabt oder wie ging's dir mit diesen ersten Eindrücken von diesem Spiel?
Also ich stimme dir da völlig zu. Ich habe das Original dann mal in Form des Remakes nachgeholt. Das hat so einen spielmechanisch ähnliches 2D-Remake mal damals auf der 360 bekommen. Das fand ich auch cool. Und ich muss sagen, das ist etwas, was diese Reihe gut gelingt. Finde ich, dass sie es schafft, dieses grundsätzliche Konzept, die Idee, dass du in diesem Märchenumgebung, wo du diverse Stereotype erlebst eigentlich, erzählerisch und dann diverse Gameplay-Fundamente hast. Eben es gibt einen Fokus auf die Bewegung, auf das Klettern. Es gibt aber unterstützend auch ein wichtiges Kampfsystem und es gibt eine gewisse Herausforderung, obwohl die Herausforderung ist ja sekundär, die wird auch nicht bei allen Spielen genommen, die kann man, glaube ich, ausklammern. Und ich finde, das ist etwas, was es im ersten Spiel gab, was es dann auch in der Sands of Time Trilogie gab, was es im 2008er Spiel gab und ich finde, das ist auch jetzt etwas, was ich auch hier sehr erlebe. Also da würde ich dir völlig zustimmen. Ich finde das ganz, ganz faszinierend. Die bauen immer das Gebäude quasi neu, aber diese Säule, beziehungsweise das Fundament, auf dem sie bauen, das lassen sie immer gleich und interpretieren das dann immer ganz unterschiedlich. Und das gelingt denen gut, finde ich. Ich finde, man merkt immer noch, obwohl es ein anderes Genre ist, das ist ein Prince of Persia Spiel. Das erscheint logisch.
Die Ansage des Entwicklerteams, habe ich nachgelesen im Interview, war, die wollten mit diesem neuen Look, den wir jetzt gleich vielleicht noch ein bisschen näher beschreiben können, eine neue Zielgruppe erreichen, dieses Franchise so ein bisschen entstauben und fresh machen, fresh, jugendlich. Ich habe was gelesen, was ich ganz toll fand, das immer so schwer ins Deutsche zu übersetzen ist, Urban Culture sollte so ein bisschen in den Fokus der Präsentation rücken und das alles ergibt ein Spiel, das ich dann beschreiben würde als die Inszenierung Inszenierung erinnert mich an Animes. Also das Spiel ist, ne, in seinen Grundfarben total bunt, also knallig geradezu. Die Figuren selbst sind so comicartig, leicht überzeichnet. Also sie sehen schon realistisch aus, aber erinnern auch gleichzeitig wirklich an, wie ich finde, wirklich Anime-Figuren. Da bist du jetzt viel tiefer drin, da werde ich dich gleich mal fragen. Und dann noch obendrauf, um das so kurz mal zusammenzufassen, in den Kämpfen selbst, Angriffe, auch Spezialangriffe, die eigene Cutscenes bekommen, werden inszeniert wie, als würde hier gerade so ein Goku gegen, wie heißt der? Ich wollte schon Pinocchio sagen.
Von Goku gegen Pinocchio, das ist mein Lieblingskampf in One Piece.
Ach man, gegen, wie heißt Piccolo? Oh, Moment, Piloko. Aber das ist...
Entschuldigung, dass ich lache, aber das sind so lustige Namen.
Ich habe die Lizenz nicht bekommen für diesen Podcast, deswegen muss ich das leicht abwandeln. Piccolo heißt er, wie das Getränk, mein Gott. Also, das ist inszeniert wie in diesen Kämpfen, also Kameras verändern plötzlich die Position, der Hintergrund verschwindet und wird ersetzt durch so einen Farbenschwall und Blitz und Donner und wow, und dann geht's wieder zurück ins Spiel. Das ist schon ziemlich, ich sag mal, modern. Wie hat dir das gefallen?
Aber also du meinst jetzt die Präsentation dieser dieser Anime dieser Anime Einschlag es gibt die Präsentation auf der einen Ebene und es gibt den Stil, den sie damit wiedergeben. Den Stil finde ich ganz toll. Also ich finde, dass das so ein bisschen das eigene Versprechen nicht ganz immer einlösen kann, weil du da halt die Vergleiche ziehst mit so etwas wie Dragon Ball. Und Dragon Ball ist natürlich sehr groß und du hast immer die größten Energieschübe, die durch die Gegend geschossen werden und die großen Augen und die Leute schreien. Und in Prince of Persia The Lost Crown hast du halt alle paar Stunden mal diese Begegnungen und die sind dann echt cool und toll inszeniert für das hier auch geringere Budget, muss man natürlich auch immer im Kopf behalten. Ich finde aber, das Spiel verpasst ein bisschen diesen Stil in seine Erzählung auch übergehen zu lassen, weil die Erzählung ist ziemlich lahm und ich finde auch lahmarschig in dem Sinne, dass sie sich viel Zeit lässt und sich über Dialoge erzählt einfach und das nicht besonders spannend ist. Dann aber, wenn die Kämpfe passieren, dann explodiert alles und das finde ich dann toll. Ich finde nur, das beißt sich ein bisschen, diese beiden Elemente. Wie hast denn du das erlebt?
Das ist ein sehr guter Punkt. Da habe ich noch gar nicht so bewusst drüber nachgedacht, aber ich habe die Beobachtung unterbewusst, glaube ich, auch schon gemacht, dass ich die Story echt lahm inszeniert finde. Es ist ja quasi auf die einfachste Art und Weise erzählt. Man begegnet Figuren, die stehen dann statisch oder haben so kleine Idle-Bewegungen sozusagen in der Welt herum und man spricht mit denen. Dann wird unten, was eigentlich dann wieder ganz hübsch ist, so ein Porträtbild eingeblendet. Dann gibt es eine kleine Textbubble und dann wird eben erzählt, was hier gerade so abgeht. Und im Grunde dreht sich es eben darum, ganz zu Beginn des Spiels wird dieser Prinz entführt und dann muss man dem nacheifern und nachjagen und dann verteilt sich so ein bisschen diese Gruppe an Helden und die findet man dann auch später vereinzelt wieder und die Reaktion dieser Figuren auf Dinge, die in der Zwischenzeit passiert sind, erschien mir immer so ein bisschen, ja komm, also eigentlich sind wir hier wegen der Mechanik und nicht wegen der Story. So wirkte das, ich will nicht zu viel vorwegnehmen, weil es schon, also so hier und da waren so Momente, wo ich dachte, oh, das ist eigentlich so auf dem Papier ganz nett so wenn es zum Beispiel um unterschiedliche Zeitebenen gibt und Figuren erleben Dinge, von denen man nicht so sicher weiß, okay, in welchem Film war er denn gerade, aber alle nehmen das so relativ als gegeben hin, also die großen emotionalen Ausbrüche habe ich jetzt noch nicht so viele erlebt, genau, und da war ich dann so ein bisschen, also enttäuscht ist fast zu viel, weil ich habe das gar nicht so doll erwartet, aber nicht mitgerissen, sage ich mal. Aber da würde ich noch mal gerne rückfragen, wenn du sagst, dass der Stil, den wir jetzt schon beschrieben haben, dieser freshe und moderne Look, sich übertragen sollte noch schöner in die Inszenierung der Geschichte. Wie würdest du dir das denn vorstellen? Also wie könnte das denn aussehen?
Also ich glaube vor allen Dingen zentral durch weniger, ich nenne das jetzt ganz frech, Gelaber. Ich glaube, du hast halt eine extrem simple Geschichte hier. Die baut ein paar Twists ein, aber im Großen und Ganzen ist es ja eine sehr simple Geschichte und ich glaube, diese Geschichte braucht nicht wahnsinnig viele Worte, um erzählt zu werden. Ich glaube, du kannst es mit Bildsprache hier sehr, sehr, sehr viel machen und diese Bildsprache würde sehr dabei helfen, dem Spiel seine mystische Märchenerzählung auch so ein bisschen noch zu verstärken. Ne? Du weißt nicht genau, was hier passiert, aber es ist eine Erzählung, die du so, die du halt im Nachhinein erlebst. Du findest vielleicht irgendwelche Bilder davon. Deswegen, ich hätte, glaube ich, ich hätte Freude daran gehabt, wenn sie sich da so viel getraut hätten, wie sie sich spielmechanisch getraut haben und irgendwie zu sagen, weiß ich nicht, wir probieren das vielleicht größtenteils ohne Worte und nutzen unsere sehr spektakuläre Inszenierung dazu, dass die Geschichte erzählen. Weil ich glaube, ich verstehe, wer der Bösewicht, ohne dass der mir erklärt, warum er der Bösewicht ist. Und ich glaube, ich verstehe, warum der Held das macht, was er macht, ohne dass er mir erklärt, warum er das macht. Ich glaube, das geht in diese Richtung, weil ich nicht das Gefühl habe, dass die Charaktere wahnsinnig viel charakterisiert werden durch die Dialoge, denke ich mir, dann entfernen die doch. Also nicht entfernen sie einfach, sondern mach halt was anderes. Ne? Mach irgendwas mehr, was in diese in diese Tradition der Sagenerzählung hineingeht. Ich weiß, was ich meine damit?
Ja, total, total. Muss aber auch sagen, immerhin die Synchro, ich habe es jetzt in der englischen Version gespielt, gefiel mir wirklich gut und es gibt sogar Momente, wo ich mir dachte, boah, das ist ganz schön toll. Es gibt einen Bosskampf gegen einen, Gott, wie heißt die Figur nochmal? Ach, das ist jetzt peinlich.
Ich weiß den Namen auch nicht mehr.
Manticon, weißt du, dieses Löwen, Ziegen, mehr Tiergeschöpf. Das hat so eine männliche Stimme, aber leicht verzerrt durch Audioeffekte und das klingt echt, also dämonisch. Und das waren so Momente, wo ich dachte, boah, das klingt schon toll. Aber sonst gebe ich dir vollkommen recht. Ich glaube, was das angeht, hätte man sich da etwas mehr Innovationsfreude wünschen können.
Was mich da freut, wenn du gerade die Sprache erwähnst, was ich gerne dazu noch erwähne. Das Spiel hat sogar eine auswählbare persische Sprachausgabe.
Ja.
Was ich super cool finde, einfach als Option.
Da habe ich übrigens gelesen, dass das, ich glaube, iranische Synchrostudio, die das gemacht haben, während der Arbeit nicht wussten, in welchem Spiel sie da arbeiten. Das kommt immer mal wieder vor. Aber sie hatten nur ein Codewort, sozusagen ein Arbeitstitel für das Spiel. Und der hieß übersetzt der iranische Prinz. Also hat man sich auch nur Halbmühe gegeben, das zu verschleiern.
Das stimmt, wollte gerade sagen. Das ließe sich erschließen, habe ich das Gefühl.
Ja. Okay, du hast schon angerissen, da können wir vielleicht über diese Brücke gehen, die du gebaut hast. Im Gegensatz, hast du gesagt, zu den also wirklich experimentierfreudigen spielmechanischen Elementen, die jetzt in diesem Spiel drin sind, dass da doch einige Dinge gewagt und ausprobiert werden, auch gut gemacht werden. An was denkst du denn da zuerst? Also wenn ich dich jetzt frage, hey, wie ist denn so Prince of Persia Lost Crown als Spiel eigentlich so? Wohin gehst du denn da zuerst?
Also ich glaube, ich gehe da zuerst zu den Progressionsmechaniken. Denn ich finde, da haben sie sich so einige richtig coole Sachen einfallen lassen. Denn du hast natürlich so die etablierten Fähigkeiten, die du in einem Metroidvania bekommst. Wenn du so ein Spiel startest und zwei, drei aus dem Genre gespielt hast, dann weißt du, okay, ich kann gerade nur einmal springen, ich krieg irgendwann den Double Jump. Okay, ich kann noch nicht irgendwie einen Air Dash machen, ich bekomme aber bald den Air Dash. Das erschließt du dir einfach, das wird dann auch schnell durchs Level-Design ersichtlich, ne, dass du merkst, hier komme ich ganz knapp nicht ran, das muss ich jetzt nicht versuchen, sondern das wird mir später ermöglicht, dadurch, dass ich halt einen Double Jump oder den Air Dash bekomme. Das sind so die Klassiker. Aber ich finde, sie machen halt darüber hinaus sehr coole Sachen mit Fähigkeiten, die nicht immer, aber fast immer doppelt nutzbar sind. Das heißt, in schlechteren Metroidvanias versuchen sie dieses Spielprinzip so zu interpretieren, dass du einfach nur verschiedenfarbige Türen überall in der Welt hast und dann bekommst du eine blaue Keycard und jetzt hast du eine rote Keycard und jetzt hast du eine gelbe Keycard und so kannst du nach und nach immer mehr Türen öffnen. Hier ist es aber so, dass diese Türen alles halt Level-Design-Elemente sind, die eine Spielmechanik brauchen. Und diese Spielmechaniken sind nicht nur für diese eine Level-Design dieses Element nützlich, sondern auch für den Kampf. Also das Beispiel, das ich da gerne nehme, das ist auch etwas, was man ziemlich früh freischaltet, deswegen ist es kein großer Spoiler auf einer spielmechanischen Ebene, ist diese Teleportfähigkeit, ne? Die einfach nur bedeutet, du kannst dich nicht schlicht und ergreifend teleportieren, sondern du drückst eine Taste und in der Sekunde wird da, wo du jetzt gerade in der Luft bist oder stehst, wo auch immer gerade dein Charakter ist, wird so ein Schatten hingesetzt und dann kannst du einfach weiter rumlaufen und wenn du dann nochmal diese Taste drückst, wirst du sofort an diese Stelle zurück teleportiert. Aber das hilft dann natürlich, um diverse Hindernisse zu überwinden, weil du sagen kannst, hier gibt es eine Plattform, die sich bewegt und ich komme da aber nicht hin, weil die einfach, ne, die ist über meinem Kopf und ich kann da nicht durchspringen. Das heißt, du springst erst hoch, machst den Schatten dahin, dann lässt du die Plattform runterfahren, sodass die Plattform jetzt unter dem Schatten ist und dann drückst du deine Teleportfähigkeit und zack, stehst du jetzt auf der Plattform und wenn die wieder hochfährt, hast du ein neues Areal erreicht. Ist so ein simples Puzzle, was du hier erledigst. Mhm. Aber diese Fähigkeit speichert auch deine Aktion, die du gerade durchführst. Das heißt, wenn du einen besonders starken Angriff auflädst, der ein paar Sekunden halt aufladen musst und dann deinen Schatten setzt, dann kannst du diesen besonders starken Angriff ausführen und den Gegner weiter angreifen. Und wenn du dich dann auf Knopfdruck zurück zu diesem Schatten teleportierst, dann löst du nochmal diese aufgeladene Attacke aus, weil der Schatten sich gemerkt hat, als ich hier gesetzt wurde, hast du gerade die aufgeladene Attacke ready. Und ich finde, das ist total toll und clever, wenn die Progressionsmechaniken ihren ersten Nutzen haben, nämlich hier, ich kann jetzt dieses Hindernis überwinden, aber der zweite Nutzen ist, ich habe jetzt auch neue Fähigkeiten im Kampf. Und das gilt für viele diese Fähigkeiten, dass sie so doppelt nutzbar sind und das finde ich ganz, ganz toll und das macht sie so interessant.
Voll, finde ich richtig toll beschrieben, finde ich ganz genauso. Und dann noch obendrein, was ich da so wertschätze, ist, dass die Fähigkeiten, die man sich da nach und nach freischaltet, auch in ihrer Komplexität so unterschiedlich sind. Also das, was du gerade beschrieben hast, ist für mich schon fortgeschrittene Klasse. Also das ist schon, da muss man schon ein bisschen nachdenken, was man hier gerade macht. Aber dann gibt's eben auch so Dinge wie, man findet einen Bogen auch relativ früh im Spiel und kann mit dem natürlich klar auf Gegner schießen. Aber ich habe das also sehr wenig gemacht und stattdessen viel mehr benutzt für Plattforming, weil das wird dann verlangt. Man muss bei bestimmten Hindernissen oder über bestimmte Schluchten kommt man nur hinüber, wenn man so Points of Interest abschießt mit diesem magischen Bogen und wenn man die erwischt, dann beginnt ein Countdown und während des laufenden Countdowns tauchen zum Beispiel Plattformen auf denen man dann stehen und springen kann. Und das führt zu so einem Geschicklichkeitstest, der auch manchmal wirklich dann auf so eine kleine Spitze getrieben wird, weil man wirklich das mehrfach hintereinander machen muss und wirklich ein gutes Timing beweisen muss und auch eine Zielgenauigkeit mit dem Controller, da diese Dinger abzuschießen. Aber das fühlte sich im leicht mittleren Schwierigkeitsgrad an. Das war irgendwie angenehm. Und dann gibt es noch so super einfache Dinge wie, man kann ein Rad mit Zacken schmeißen und das rollt über den Boden und kann zum Beispiel Zahnwerke aktivieren und damit Türen öffnen, die eigentlich außer Reichweite sind. Oder ein Dash in der Luft. Das sind dann die ganz einfachen Dinge. Aber dieses Konzert aus Fähigkeiten, was man da freischaltet, das ergänzt sich so gut und das finde ich so angenehm und harmonisch. Das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Also das ist nicht durchgehend einfach nur, okay, hier ist die nächste komplexe Fähigkeit, sondern ich mag die Mischung einfach.
Ja, geht mir ganz genauso. Das Spiel ist jetzt nicht ultra hardcore in seiner Kernprogression, sondern ist herausfordernd, würde ich schon sagen, aber spart sich seine größten Herausforderungen für optionale Inhalte auf. Und das finde ich auch ganz, ganz toll hier dran, bietet dir auch ganz viele Hilfestellungen, wenn du die annehmen möchtest. Ich weiß nicht, ob du da mal in das Optionsmenü tiefer reingeguckt hast, aber du kannst halt wirklich dir auf viele, viele Arten selber den Schwierigkeitsgrad zusammenbauen oder sogar auch schwierigere Sektionen skippen, wenn du das willst. Und das finde ich ganz toll, dass auch so ein Hardcore-Platforming-Spiel halt sich nicht dafür zu schade ist zu sagen, ja, aber wenn Leute das halt nicht so hardcore wollen, ist es auch okay.
Das ist richtig toll. Ich mag das total gerne. Man kann sich das wirklich schön zusammenstellen und auch eine ganz grundlegende Entscheidung zu Spielbeginn treffen. Man kann sagen, ich weiß gar nicht, ob es so heißt, aber einen geführten Spielmodus, dass man quasi sagt, alles klar, ungeführt bedeutet, man legt ja nach und nach die Teile der Karte frei und findet dann Räume und Ecken, wo man vielleicht nicht weiterkommt. Und dieser Modus, der vermerkt von selbst nichts auf dieser Karte, muss selbst sich die Hinweise setzen, hier ist eine Wand, wo ich nicht weiterkomme, hier ist eine Tür, wo es nicht weitergeht. Und der geführte Modus, der macht genau das, und macht noch etwas, was ich besonders als dankbar empfunden habe, weil das habe ich dann auch gewählt. Er zeigt dir an, wo etwa es im Spiel eigentlich weitergeht. Weil das ist so mein Problem bei Spielen dieser Art, so Sidescroller und auch Metroidvanias insbesondere, wenn dann irgendwann die Welt ein bisschen offener ist und dann man eine neue Fähigkeit bekommt und dann wird da, weißt du, von einer Schar von Engeln, die kommen aus dem Himmel, geben dir eine neue Fertigkeit in die Hand, öffnen eine Tutorialbox und sagen, so, ab jetzt kannst du dies und das. Und dann verziehen sie sich wieder den Himmel, die Trompeten verstummen und ich stehe da und denke mir, okay, ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt hingehe. Das ist wirklich so oft mein Problem in diesen Spielen und dann ist dieser geführte Modus echt eine Wohltat. Wie hast du es denn gespielt?
Ich habe es auch geführt gespielt. Ich finde, in einem Metroidvania ist für mich das spaßige Element nicht, dass ich quasi versuche herauszufinden, was jetzt das Hindernis ist, das ich überwinden soll. Weil das kann halt frustrierend werden, weil du das nicht immer lesen kannst. Ich habe das ja gerade beschrieben, ne, dass du am Anfang des Spieles dann diese Hindernisse siehst, wo du dann einen Doppelsprung für brauchst. Und mit der Erfahrung in dem Genre kann ich mir das dann erschließen, dass ich hier noch nicht hin kann. Aber es gibt ja auch sehr eigene Hindernisse in diesem Spiel und sehr eigene Fähigkeiten in diesem Spiel. Und das finde ich jetzt auch nicht immer klar, dass ich dann halt weiß, ah, jetzt kann ich hier lang, aber ich kann noch nicht da lang. Das heißt, diese grobe Anleitung, dass mir das Spiel halt sagt, so, jetzt hast du dir dieses Areal hier freigeschaltet und kannst hier hin, das finde ich auch total nützlich und spart mir im Grunde das nervige Herumrennen, wo ich dann einfach nur Sachen abrenne, die ich bereits gefunden habe oder an Sachen vorbeirenne, die ich immer noch nicht betreten kann. Das heißt, es ist für mich auch was rein Positives.
Und jetzt der absolute Knaller, die Screenshot-Funktion. Um Gottes Willen, ja. Robin, das ist ja eine so tolle Idee. Also, ganz tolle Idee, und zwar funktioniert das so, man bekommt im Spiel eine Consumable-Ressource, die wirklich dann mit Benutzung verbraucht wird. Davon hat man aber also immer mehr als ein Dutzend. Ich hatte da jetzt nie großartige Probleme. Und mit dieser Ressource kann man durch den Level laufen und dann sagen, alles klar, ich nehme jetzt eine von diesen Ressourcen, die setze ich ein, um einen Screenshot von diesem Areal zu machen, in dem ich mich gerade befinde, wirklich das, was gerade der Bildschirm anzeigt. Und diesen Screenshot kann ich dann in meiner Übersichtskarte, in meiner Map, festpinnen an dieser Stelle, um mir einen visuellen Reminder zu machen. Ach, guck mal, hier an dieser Stelle ist irgendetwas, was offenbar interessant ist, und da habe ich auch direkt ein Foto. Und so kann man sich wirklich eine kleine Karte zusammenbasteln, wenn man das denn möchte, und verschiedene Teile der Karte quasi illustrieren und sich dann daran erinnern, alles klar, hier ist das Foto, stimmt, das zeigt hier diesen komischen Gegenstand, den ich noch nicht interpretieren konnte, oder diesen Abgrund, den ich nicht überfliegen konnte. Das ist ein ganz tolles Feature, und ich glaube, ich habe sowas noch nie vorher gesehen. Ist das eine neue Idee, womöglich sogar?
Das ist eine neue Idee. Du hast mich ja gerade auch nach der Innovation gefragt im Spiel, und das wäre wahrscheinlich die eigentlich beste Antwort darauf gewesen, wie mir auch jetzt einfällt. Weil ich so, dieses Genre ist halt wirklich ein altes Genre und ein sehr viel bespieltes Genre. Und ich finde, da nochmal eine Innovation zu finden, die ich zumindest auch noch gar nicht so kannte und die ich auch bei meiner Recherche als wirkliche Innovation erlebe, ist eine richtige Leistung und macht halt genau das, was du beschreibst, in genau der Wichtigkeit, die du das beschreibst. Das ist eine der großen Frustrationen des Metroidvania-Spiels immer gewesen, dass du halt diese großen Maps nach und nach erkundest, und irgendwann die Übersicht verlierst. Du hast dann grobe Icons, die du dir selbst auf die Map setzen kannst, diese Pins, was du auch hier machen kannst. Aber ja, da ist eine Schatzkiste drauf. Wirklich dir erschließen, welche Fähigkeit du jetzt dafür brauchtest und wann du die hast, kannst du dir dadurch auch nicht. Und auf einen Schlag mit dieser ja dann doch eigentlich so simplen Idee, dieses Problem ja aus der Welt zu schaffen und dir einfach ganz individuell zu erlauben, dass du dir selbst immer wieder über den Screenshot klar machen kannst, was du hier für eine Fähigkeit nochmal brauchtest und was das Hindernis ist. Das ist genial. Das ist richtig toll. Und ich finde auch irgendwie ganz nett, ich glaube, das könnte man auch kritisieren, aber ich finde ganz nett, dass sie das ebenfalls zu einer Progressionsmechanik machen, weil sie wissen, wie nützlich und wie wertvoll das ist, ist das halt eine Ressource. Ne? Du kannst nur eine limitierte Anzahl dieser Pins, dieser Screenshots auf die Map setzen, und du findest in Schatztruhen, optionalen Hindernissen, findest du dann immer mehr dieser Pins, die du dann setzen kannst, immer mehr Screenshots, die du machen kannst. Und ich glaube, das kann man auch kritisieren, dass man einfach sagt, das ist halt eine nützliche Hilfe, ich will so viel davon nutzen, wie ich will. Ich mochte das aber.
Ich mag's auch. Und man muss es ja nicht benutzen. Also es ist ja nicht so, dass das Spiel irgendwie sagt, du musst das jetzt setzen hier. Das heißt, wer sich daran stört, ne, kann man auch einfach ignorieren. Ist ja gar kein Problem. Ja. Um mal vielleicht von hier nochmal auf deine kleine Liste von vorhin zurückzukommen, um da mal gezielt nachzufragen. Du hattest gesagt, was dir wichtig ist und was für dich einen guten Plattformer dieser Art ausmacht, ist so ein Flow-Gefühl und wirklich den Eindruck, man beherrscht, was hier gerade auf dem Bildschirm passiert, und man kann nachvollziehen, wenn man scheitert. Ist es denn so bei diesem Spiel für dich?
Für mich ist das hier, das ist so die große Stärke, glaube ich. Also ich habe mich hier sehr positiv auf dieser Ebene an meine Lieblinge des Genres, an Celeste, an Rayman Legends, an Super Meat Boy erinnert gefühlt. Und ich hatte ganz, ganz viel Spaß, auch so vor allen Dingen diese richtig schweren, ja auch Geduldsproben zu erledigen, weil es hier ja wirklich dann auf einer optionalen Ebene das sind dann Health-Upgrades hinter oder neue Kombos oder neue Spezialfertigkeiten, dass du dafür dann Hindernisparcours erledigen musst, die ich weiß gar nicht wie lange, vielleicht 30 bis 60 Sekunden, also wirklich eine ganze, ganze Weile, dir nicht ermöglichen, irgendwann zu landen zwischendurch. Das heißt, wenn du irgendwann stirbst und in die Dornen fällst, dann wirst du wieder an den Anfang dieses Hindernisparcours gesetzt. Mhm. Und das ist inhärent eine frustrierende Angelegenheit. Natürlich, geht ja nicht anders. Aber diese Frustration kann nur dadurch zurückgewiesen werden und durch in Spaß verwandelt werden, wenn du halt das Gefühl hast, ich habe hier jetzt komplett in meiner Hand und ich spüre, wie ich besser werde in diesem Parcours und ich spüre, wie meine eigenen Fähigkeiten komplett darüber entscheiden und nicht, ah, jetzt, warum hat mich das denn jetzt getroffen und ah, da hat er nicht so reagiert, wie ich das gedacht hätte. Das ist meiner Erfahrung nach, vor allen Dingen in dem Platforming, eigentlich nie passiert, sondern ich habe immer das Gefühl gehabt, das ist meine Kontrolle, die darüber entscheidet, ob ich hier es schaffe oder nicht, und deswegen habe ich auch die größten Herausforderungen immer, auch nach viel, viel, viel Versuchen, aber irgendwann habe ich sie geschafft und habe mich immer ganz toll dabei gefühlt.
Ja, weil ich auch ganz toll finde, als kleine Ergänzung noch dazu, was mir da aufgefallen ist, als ich das erste Mal gestorben bin, man sammelt bei diesem Spiel ja, also beim Zerstören von irgendwelchen Keramikgegenständen oder halt von Gegnern, eine Währung, mit der man dann an Checkpoints oder auch beim Händler sich Dinge kaufen kann, ne? Trank, Maximalanzahl erhöhen und all so ein Kram, Amulette, die bestimmte Boni geben, das sind alles so Krimskrams-Sachen, mhm, und trotzdem aber wichtig. Und ich hatte so Sorge, als ich das erste Mal gestorben bin, da habe ich wirklich die Augen geschlossen und gedacht, okay, bin jetzt wirklich Game Over und starte beim letzten Checkpoint. Bitte, 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 sei nicht so ein Spiel, das mich jetzt dahin laufen lässt, wieder um die wieder einzusammeln, weil ich sonst die nicht mehr zurückbekomme. Weil das hätte ich furchtbar empfunden, weil zum einen, dass es mir so eine Drucksituation gibt, die ich in diesem Spiel einfach nicht wollte, und zum anderen es ja auch total dann meinen Abenteuergeist, sage ich mal, einschränkt, weil ich ja dann nicht jetzt sagen kann, okay, ich bin hier gestorben, das war offenbar zu schwierig oder ich kann das noch nicht, ich gehe in eine andere Richtung und gucke mir an, was da ist. Das wäre ja das Gegenteil, weil das Spiel dann sagen würde, nee, du musst jetzt erstmal wieder an den Ort der Schande zurückkehren und diese Sachen da einsammeln, bevor du weiter das Spiel erkunden kannst. Und zum Glück macht das Spiel das nicht so. Also man nimmt alles mit, was man stirbt. Das Einzige, was das Spiel macht, dankenswerterweise muss man ja eigentlich sagen, es vermerkt auf der Karte den letzten Ort des Todes, damit man quasi tatsächlich schon diesen gedanklichen Reminder hat, alles klar, hier geht's wohl nicht weiter, vielleicht.
Also du verlierst tatsächlich auch ein bisschen Währung, was ich unnötig finde und was auch egal ist. Ja, genau, also das ist ja gar nicht aufgefallen, weil es so egal ist.
Ach, krass, okay.
Deswegen hätten sie auch darauf verzichten können, weil das ist, wenn du es bemerkst, ist das so ein negatives Gefühl. Oh nein, ich habe Währung verloren. Ja. Zum Glück wenn es einem auffällt, bemerkt man dann aber schnell, okay, das sind so kleine Beträge, das ist ja völlig krass. Wurst, das macht keinen Unterschied. Hätte man dann auch darauf verzichten können, weil ich finde auch, dass die Bestrafung ist bereits, dass ich gestorben bin und dass ich das nochmal machen muss. Ich muss nicht noch eine zusätzliche Bestrafung in diesem Spiel dazu bekommen.
Ja, ist einfach nicht das richtige Spiel dafür. Genau. Ja. Und was ich auch noch in diese Reihe reinstellen will, auch da bin ich neugierig, wie du das gefunden hast. Es gibt ja, wir haben es vorhin schon kurz angerissen, diese Momente, in denen dann das Spielgeschehen wechselt in so Mini-Cutscenes. Nicht, wenn es um die Story geht, sondern, also auch da, aber ich meine, die Kämpfe. Es gibt Spezialangriffe, die man freischalten kann. Da gibt es dann wirklich so kleine Kampfanimationen, so besonders starke Angriffe. Und das finde ich eigentlich sehr viel interessanter. Es gibt so einen Pariermodus und der macht mich ja sehr an. Das ist so erstmal das klassische Spiel. Es gibt ein Zeitfenster, das du quasi aktivieren kannst. Dann hebt deine Figur die Waffen zur Parade, macht sich dafür bereit, einen Angriff abzuwehren. Und wenn man das Zeitfenster genau richtig timet und der Gegner mit einer parierbaren Attacke dich angreift und dann auf diese Parade stößt, dann gibt es eine Zwischensequenz, die je nach Gegner tatsächlich auch eine ganz eigene ist. Und dann sieht man da einen ganz kunstvollen Angriff, wirklich schön inszeniert mit Kamerawechseln und dies und das. Wirklich wieder wie in so einer Anime Kampfszene, in der wir dann besonders viel Schaden anrichten. Und das empfinde ich als so befriedigend. Also Paraden sind eh immer toll in Spielen, wenn es denn klappt. Aber hier bekommt das wirklich eine eigene Szene, die einen ganz kurzen Moment lang so eine Dominanz über den Gegner zeigt. Ich habe das richtig gerne angesehen. Das macht sehr viel Spaß.
Das ist geil, das finde ich auch. Ja. Das ist super toll. Da merkt man so ein bisschen, dass halt das ein Spiel ist eines größeren Publishers, wo diese Spielereien, ne, diese optischen Spielereien zusätzlich reingepackt werden können, weil das kann sich natürlich ein Indie-Entwickler nicht leisten, diese extrem toll animierten Sequenzen reinzubauen. Und das habe ich bei jedem, also das war schon Grund genug, bei jedem dieser Gegner das mindestens einmal zu machen. Einfach um zu sehen, was für einen geilen Move dein Charakter durchführt. Oder wenn du von denen getroffen wirst, haben die ja auch diese geilen Moves. Die wollte ich auch immer mindestens einmal sehen. Die sind gerade bei den Bossen ja völlig absurd. Also
voll.
Du wirst wirklich wie so ein, das hast du auch gut beschrieben, wie so ein Dragon Ball Bösewicht von den Gegnern mit gigantischen Energiekanonen einfach völlig zerfetzt manchmal, wenn du getroffen wirst, und das ist super geil.
Ich muss aber sagen, auch, also da, ich muss echt sagen, also die Bosskämpfe, die waren also teilweise wirklich auch fordernd, aber nicht fordernd, wie ich es von anderen Spielen dieser Art kenne. Ich habe zuletzt jetzt wieder viel Blasphemous 2 gespielt, also auch ein Metroidvania-Sidescroller-Plattformer, aber nochmal viel näher dran an Dark Souls und sowas, auch von seiner Designphilosophie. Und da gab es Bosskämpfe, wo ich echt gedacht habe, Leute, also das wird jetzt ein Wochenprojekt, so bis ich das hingekriegt habe. Und hier, und das war sehr angenehm, finde ich, bemerkt man recht schnell, was eigentlich gefordert ist, was der Gegner auch macht. Und dann geht es eigentlich nur noch darum, das mechanisch umzusetzen, Timings richtig zu treffen, geschickt zu spielen. Aber ich verstehe, wie ich das Rätsel zu lösen habe und empfand es dadurch immer als sehr angenehm, was den Schwierigkeitsgrad angeht. Wie ging es dir denn damit?
Also meine ganz persönliche Erfahrung war eine andere, aber die geht trotzdem, also ich verstehe sehr, wo du daherkommst, weil das halt eine Option hier ist, was ich sehr gerne mag, weil was du sagst, stimmt völlig, dass es nämlich eine ganz andere Herangehensweise als in Blasphemous ist, weil in einem Blasphemous ist ja wie in Dark Souls die Schwierigkeitsgrad Kern, ja, Kernvorhaben, ne, das soll halt schwer sein und du kannst nichts machen, damit es jetzt leicht wird oder anspruchslos wird, sondern du kannst dir versuchen, ein bisschen zu helfen, aber es bleibt immer sehr schwierig. Und in Prince of Persia ist es nicht so. Ich persönlich habe diese Bosse tatsächlich halt so ein bisschen so gespielt wie in einem Blasphemous. Das heißt, ich bin die recht früh immer angegangen. Ich habe nicht so viele optionale Hilfen gehabt, nicht so viel Lebensenergie, habe nicht so viel Schaden gemacht und dann waren sie richtig herausfordernd. Aber da hatte ich so viel Spaß dran, weil ich halt das Gefühl hatte, erneut wie beim Springen auch, das Kontern ist geil, das Ausweichen ist toll, ich habe das hier komplett in meiner Hand und hatte tatsächlich Bosskämpfe, wo ich dann 30, 40 Minuten am Stück gekämpft habe und versucht habe. Aber das war meine bewusste Entscheidung. Ich wusste auch, wenn ich will, kann ich den Schritt zurück machen und diesen Teil der Map noch erkunden. Und da habe ich noch Health-Upgrades, die ich finden kann. Ich kann Währung finden, um meine Schwerter stärker zu machen. Ich kann diese Technik upgraden und diese Technik upgraden. Und ich finde, das macht das Spiel ganz toll, dass es dir ermöglicht, das so zu machen, wie du möchtest. Willst du erkunden, dann wirst du damit dafür belohnt mit ganz vielen Upgrades, die dann wiederum die Bosskämpfe leichter machen. Willst du die Bosskämpfe herausfordernd haben, dann kannst du natürlich auch einfach den Schwierigkeits hochstellen, aber ich finde es viel interessanter, kannst du es dynamisch im Spiel auch machen, indem du die halt früher angehst. Das finde ich ganz, 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 ganz toll in diesem Spiel gelöst.
Ich habe auf meiner Liste ja vorhin erzählt, dass ich mag, wenn Level auch so ein bisschen einfallsreich sind und auch mit so einer gewissen Liebe zum Detail da um die Ecke kommen. Und ich muss sagen, also es ist, finde ich, wirklich schön anzusehendes Spiel und es passiert auch immer mal wieder was im Hintergrund und auch diese Areale, durch die man sich bewegt, empfand ich als abwechslungsreich. Aber ehrlich gesagt, mein richtiges Highlight, damit hätte ich gar nicht gerechnet, waren, und das muss ich gleich erklären, die Mini-Quests. Und jetzt kommt der Knaller. Weil, also narrativ ist das ja echt jetzt keine gehobene Literatur, was da passiert. Da ist dann sowas wie, also man läuft durch die Level und dann stößt man auf einen, ich sag mal, verirrten Krieger. Und der hängt da alleine irgendwo in so einer Kaverne rum und sagt so, hey, hier, mein Kumpane ist auch hier irgendwo und kämpft. Kannst du mal gucken, was mit dem los ist? Und dann läufst du halt los und guckst vielleicht so auch zufällig entlang des Weges, ob du über den stößt. Und dann kannst du dann später dem berichten, hallo, ich habe ihn gefunden und das ist mit ihm passiert. Und bekommst dafür eine kleine Belohnung. Da gibt es diese Szenen dieser Art und diese Mini-Quests dieser Art. Und ich muss sagen, auf eine Weise habe ich die total genossen, weil sie diese Spielwelt, die geben dieser Spielwelt so ein Gefühl von Kontinuitäten, dass alles irgendwie zusammenhängt und dass da wirklich, also eine Vorgeschichte existiert. Hier sind Dinge passiert, bevor ich da reingekommen bin und jetzt stolper ich so ein bisschen über die Zeugen dieser Geschichte und über die Überbleibsel dieser Geschichte. Und ich muss sagen, das hat mich auf eine Weise sehr glücklich gemacht. Das war immer wie so ein Treffen von Leuten, die ich zwar gar nicht kenne, aber sofort sympathisch finde und mir dachte, ach guck mal, ich höre mir mal an, was du zu erzählen hast. Ich empfand das wirklich als kleine Bereicherung, hat mir sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen.
Geht mir genauso wie dir. Ich finde die Nebenaufgaben sind interessant, also ja doch, ich finde die einfach ein bisschen spannender als die Hauptquest beziehungsweise halt die Hauptgeschichte. Ich glaube, das liegt auch daran, also es hält sich natürlich kürzer, weil es eine Nebenquest ist. Das heißt, die bauen die Stakes sofort auf und die geben dir nicht erst Mühe in einem sehr traditionellen Heroes Journey die Charaktere aufzubauen, obwohl du halt schon weißt, wo es hingeht. Und diese Nebenquestgeber sind gefühlt alle sehr groß gezeichnete und grob gezeichnete Figuren, die du sofort verstehst. Die haben sehr tolle Designs und dann haben die Sprecher, die sehr übertrieben sind und die sagen dir dann sofort, was deren Ding ist. Hallo, ich suche meinen Papagei und die toten Leute um mich rum sind mir egal. Liebe Grüße, ich bin ein Pirat. Und das ist halt cool. Das verstehe ich sofort und dann kann ich das machen und hab Freude, mit dem zu sprechen. Da ging es mir auch wie dir.
Und es ist auch ein Anreiz für die Erkundung. Ich zumindest nehme das immer sehr dankbar an, weil dann auf der Karte auch dann in diesem geführten Modus zumindest markiert wird, ne, wo gehst du denn dafür hin für die Quest, um die jetzt zu lösen? Und die führte mich zumindest immer mal wieder auch in Ecken, wo ich noch gar nicht war. Und dann bin ich da quasi hingelaufen, motiviert von dieser Quest und habe dann Sachen entdeckt, die ganz cool waren. Also auch das ist schön, quasi wie ein Wegweiser, den man da mitbekommt von diesem Spiel.
Ja, stimmt.
Du hattest bei deiner Liste, aber du hast es vorhin schon so angerissen, aber nur zur Vollständigkeit halber auch gesagt, dass du dich freust über eine tolle Progression, ne? Wenn sich die Fertigkeiten und Fähigkeiten weiterentwickeln und man das Gefühl hat, man lernt als Figur quasi dazu. Ich hörte schon raus, auch das scheint dieses Spiel für dich zu erfüllen.
Das finde ich halt so toll in diesem Genre und in diesem Spiel speziell, denn am Ende, also wie du am Ende halt mit deinem Air Dash und deinem Double Jump und deinen Teleportfähigkeiten und deinen Angriffen, die du bekommst, durch dieses Level ja wirklich fliegst. Du berührst ja keine der Plattformen mehr, die du am Anfang des Spiels berühren musstest, weil du so viel bessere Fertigkeiten zum rumbewegen hast nach, weiß ich nicht, 15 Stunden in diesem Spiel. Das finde ich spitze. Das machen viele, viele Spiele schlecht. Die bauen quasi eine Kernmechanik und dann vergessen sie, dass das Spiel ja 40 Stunden dauert und dann machst du diese Kernmechanik immer wieder und alles, was sich verändert, sind Zahlen, die höher werden oder so, aber ansonsten verändert sich wenig. Ich persönlich bin ein großer, großer Fan von tollen Progressionskurven, die am Ende mir das Gefühl geben, ich bin wirklich auf einer spielerischen Ebene gewachsen im Vergleich zum Anfang. Und das ist etwas, was ich hier total, total toll finde. Ich weiß nicht, ob du das genauso erlebt hast.
Ja.
Sobald ich quasi diese zweite, die ich jetzt nicht näher beschreibe mal, aber es gibt ja so eine zweite Teleportfähigkeit, die du irgendwann freischaltest, da dachte ich mir so, oh, cool.
Ja.
Dann danach kommt noch etwas, das fand ich ganz toll.
Ich habe das Gefühl beim Spielen gehabt, da haben Leute dran entwickelt, die alle viel klüger sind als ich und das war ein sehr schönes Gefühl. Weißt du, was ich meine?
Ja,
das
ist voll. So,
da passieren Dinge, vor allem mit diesen Fähigkeiten, wo ich dachte, okay, ich wäre da niemals drauf gekommen, aber das ist richtig toll und das ist ein schönes Gefühl. Das Spiel fühlt sich an wie ein kluges Spiel und aber nicht kompliziert, sondern es ist so, es ist dir immer so gefühlt einen Schritt voraus und bringt dir dann was bei, wo du denkst so, boah, das ist ja cool. Und das Spiel sagt, ja, ich weiß. Das ist so mein Gefühl, mit dem ich hier so rausgehe aus dem Ding.
Ja, bin ich völlig bei dir. Also wir sind uns da sehr, sehr einig in den meisten Punkten.
Ja.
Es ist ein tolles Gefühl und das ist, muss ich sagen, ein Gefühl, was ich bei Ubisoft Montpellier halt öfter bekomme. Das war auch bei Valiant Hearts so, natürlich mit einem ganz anderen Fokus, aber das ist bei den Rayman-Spielen so gewesen. Das war bei Beyond Good and Evil 1 so, dass du halt das Gefühl bekommst, hier sind Meister ihres Fachs am Werk und ich kann mich so zurücklehnen, ne? Ich muss mich nicht hinterfragen, ist das gerade so intendiert? Renne ich gerade gegen eine Wand? Sollte ich das gerade anders machen? Sondern ich weiß, wenn ich hier spiele, ich mache gerade das, was ich machen soll. Und wenn es nicht das ist, was ich machen soll, dann kommuniziert mir das Spiel das sehr so klar, dass ich nicht groß Frustration erst erleben muss, sondern direkt halt weiterlaufen kann. Und das macht das Spiel super, super gut.
Ja, ich bin mal gespannt. Also ich glaube, an der Stelle können wir sagen, also ich widersprich mir, wenn du es anders siehst, aber es ist schon eine große Empfehlung für alle, die diesem Genre was abgewinnen können, weil sie es wirklich modern und klug einfach anfühlen. Ja.
Auf jeden Fall.
Ich bin jetzt mal gespannt, wie es damit weitergeht. Also ich an dieser Stelle muss ich direkt mal fragen, ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wurde denn schon was angekündigt, was noch so Erweiterungssachen und sowas angeht? Weißt du das?
Nee, da gibt's bisher gar nichts. Da ist, glaube ich, nichts fest eingeplant. Es gab auch keinen Season Pass oder so.
Genau,
Das steht für sich.
Ich habe aber gelesen, also zum einen Reviews überschwänglich in großen Teilen, also das Spiel kommt bei der, sag ich mal, Fachpresse gut an. Zum anderen auch, konnte man schon erfahren, offenbar über 300.000 Mal schon verkauft, 15 Millionen Dollar eingespielt bereits. Auf der anderen Seite denke ich mir, okay, es ist Ubisoft und AAA, wahrscheinlich heißt das trotzdem, okay, Debakel.
Also nicht genug. Das ist, ja. Ob es Debakel ist, weiß ich nicht, aber es ist zumindest offensichtlich nicht das, was sie sich gewünscht hätten, denn ja. Dieses Genre ist ja ein Genre, was sehr viel von Indie-Teams befüttert wird, die ja. Dann halt, ja, wenn es mehr als 10 Leute sind, ist es schon ein großes Team für dieses Genre eigentlich, und hier, wenn du in die Credits guckst, sind halt über 100 Leute, die hier
dreieinhalb dran Jahre Entwicklungszeit, dreieinhalb Jahre.
Exakt, also das ist kein AAA, aber es ist Double A und es ist deutlich über den Kosten und den den Produktionswerten, die dieses Genre eigentlich hat. Und ich glaube, dafür muss es sich dann auch wieder seine Millionen mal verkaufen. Das ist jetzt eine reingeraten von mir, ne? Es basiert, ja. Basiert jetzt auf keinen konkreten Zahlen oder so. Aber ich habe auch das Gefühl, 300.000, gerade wenn man bedenkt, in den 300.000 sind auch die Abonnementspieler inkludiert, ja. Weil das in Ubisoft Plus war, obwohl ich mir nicht vorstellen kann, dass das wahnsinnig viele Leute sind. Das ist ein bisschen schade. Ich persönlich versuche aber da nicht einen zu großen Fokus für mich persönlich drauf zu setzen, weil ich mir denke, die Existenz dieses Spieles ist schon ein kleines Wunder. Dass ich ein neues Prince of Persia Spiel bekomme von diesem Entwickler in diesem Genre mit dieser Qualität, das kann einfach mal für sich stehen und das kann einfach ein tolles Spiel sein. Und ob es jetzt den Geschäftserfolg für Ubisoft erfüllt oder nicht, ist mir jetzt gerade ja. Erstmal egal. Ich gönne es mir einfach als Spieler. Total happy drüber zu sein, dass das so ja. Existieren kann.
Ich bin da ganz bei dir. Ich hatte diese Frage auch nur aufgemacht, so mit Interesse von, weil mir gefällt das und ich würde gern mehr davon haben und deswegen in diese Fall. Richtung so gefragt. Aber ich fühle mich da genau wie du, so ein bisschen wie bei Star Wars, unten in diesem Rancor-Loch bin ich da mit meiner Playstation und freue mich, dass sie das Spiel reingeworfen haben und will gar nicht wissen, was da oben abgeht. So, komm, einfach vielen Dank dafür.
Das ist sehr, genau. Das ist auch, ich finde Ubisoft als Rancor-Höhle, als Metapher funktioniert auch ganz gut.
Auch nicht schlecht, ja, sehr gut, ja.
Dass da so versehentlich was runter, so weißt du, du bekommst die ganze Zeit nur Skull and Bones und solche Spiele, denkst du so, oh Gott, und dann kommt plötzlich dieses kleine Leckerli ja. Dazwischen, denkst du, oh, war das Absicht? Mir egal, ich nehm's.
Ja, genau, auch wie mit Rayman Legends damals, da weiß ich ja auch ja. Nicht, ach, das ist alles so schöne Sachen, naja, aber genau, ich spiel's ja immer noch, auch große Freude damit, es macht einfach Spaß, es ist ein schönes Ding. Vielen Dank dafür ans Entwicklerteam. Also an der Stelle, falls die 400.000 Menschen zuhören, die daran entwickelt haben, ich hoffe, denen geht's allen gut. Mein Gott, man weiß es
ja
nie.
Geht mir genauso. Was ich übrigens, als wenn wir über die Entwickler reden, als kleine Anekdote nett finde, der Erschaffer von Prince of Persia ist ja ein Mann namens Jordan Magner, ja. Der das damals mit seinem Bruder gemacht hat. Weißt du, die haben, diese Animationen sind ja alle rotoscoped, ja. Wo sie nachgezeichnet haben, was sie aufgenommen haben. Und diese ganzen Animationen, es ist halt sein Bruder in dieser Klamotte, der in seinem Garten diese Moves halt durchführt, die der Prinz in dem Spiel macht. Das ist ganz, ganz sympathisch. Und der wohnt auch in Montpellier und der hat auch an einer Vorversion dieses Spieles mitgearbeitet. Ah. Also das wurde dann gecancelt, laut seiner Aussage, das Spiel, an dem er gearbeitet hat, aber Lost Crown ist aus diesem vorherigen Spiel entwachsen. Und das finde ich auch ganz spannend. Der hat da auch seinen Segen dem gegeben und sich sehr positiv darüber geäußert. Der hat übrigens, wenn ich das mal kurz erwähnen darf, gerade erst so eine Graphic Novel veröffentlicht, die nennt sich Replay, wo er sein eigenes Leben, inklusive auch seiner Prince of Persia Geschichte und seiner Großeltern und seiner Eltern nachzeichnet. Das ist so zur einen Hälfte so ein Graphic Novel, wo er die Flucht seines Vaters aus Frankreich vor den Nazis chronologisiert und das dann in den Kontext seines eigenen Lebens stellt, wo er dann halt dieser Videospiel-Star wird und irgendwie auch an dem Film ja mitgearbeitet hat zu Prince of Persia und das alles ein bisschen seltsam findet. Und dann hat er aber auch Eheprobleme. Und das ist alles Teil dieses Graphic Novels. Das ist nicht einfach nur ein Buch, nur in Anführungszeichen. Ist jetzt nicht, dass es qualitativ deswegen inhärent was Besseres ist. Aber ich finde einfach ganz spannend, was er daraus gemacht hat. Wollte ich einfach mal empfehlen.
Wie kommt man an das Ding ran?
Das erscheint übernächsten oder nächsten Monat. Ich habe halt mir mal größere Ausschnitte der französischen Version, die bereits erschienen ist, angeguckt. Und das sieht sehr, sehr cool aus. Da freue ich mich auf. Das erscheint überall. Also das kannst du dir einfach bei Amazon zum Beispiel holen, wenn du danach Replay Memoir of an Uprooted Family guckst, kannst du dir das für 30 € vorbestellen. Soll jetzt keine Werbung sein, ich habe das ja noch nicht auf Englisch gelesen, aber ich fand einfach, das war so ein spannendes Produkt und ist dann ja auch etwas, was diesen Connection zu Prince of Persia hat. Deswegen wollte ich das einfach mal empfehlen, weil es so einzigartig ist.
Voll. Und dann lasse ich auch noch ein Fun Fact vom Stapel und der Grund, warum mich dieses Spiel jetzt doch wieder rückblickend interessiert. Und zwar, Jordan Mechner hat auch mitgewirkt als Designer bei Prince of Persia Sands of Time. Also diesem nächsten großen Schritt dann für dieses Franchise damals gewesen, Anfang der 2000er. Da hat der noch aktiver in der Entwicklung mitgearbeitet als jetzt bei diesem Spiel. Und das macht schon wieder interessant für mich. Da, also ich habe das ja wie gesagt nie gespielt, aber der Leumund ist ja fantastisch. Ach, eines Tages vielleicht, Robin. Eines Tages.
Ich meine, es kriegt ja sein großes Remake, ne? Das war ja, das haben wir ja als Fans durchmachen müssen. Das hat ein Remake angekündigt bekommen vor drei Jahren, von einem indischen Ubisoft-Studio, was offensichtlich nicht die Produktionskosten zugewiesen bekommen hat, die es bräuchte, beziehungsweise das Budget, um dem Herr zu werden. Und das hat dann einen ganz, 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 ganz furchtbar aussehenden ersten Trailer bekommen, wo, also Tom und ich als Superfan bei Hooked, wir waren wirklich schockiert. Und das wurde dann gecancelt daraufhin und ist jetzt neu in der Entwicklung halt bei den Ursprungsentwicklern von Ubisoft Montreal, die auch Sands of Time ursprünglich gemacht haben, wo das von Grund auf neu entwickelt wird. Und da erwarte ich mir Großes von, dass sie das in deren Hände jetzt gegeben haben und dementsprechend auch ein AAA-Spiel daraus machen wollen. Kannst du vielleicht darauf warten? Aber musst du nicht, also wenn du Sands of Time spielen willst, das ist bis heute immer noch ein ganz, ganz toll spielbares Spiel. Gibt's rückwärtskompatibel digital auf der Xbox oder auf PC bei Steam und Co.
Toll.
Das ist ein tolles Spiel.
Ja, apropos tolles Spiel, ich habe mich gefreut, mit dir über dieses tolle Spiel sprechen zu können. Also um es in den Worten der klassischen Spielepresse zu sagen, Prince of Persia Lost Crown ist eine Perle. Ist eine Perle, kann man spielen, tolle Empfehlung.
Ja. Stimme ich dir zu. Ich wollte gerade spontan einen Weg suchen, wie ich Wuselfaktor hier reinbringen kann, aber auch da gibt's wenig Potenzial.
Ich hab mir auch kurz selbst jetzt eklig gefunden, das fand ich gar nicht so toll von mir. Naja.
Das ist entschuldigt. Wir wissen alle, wie du es gemeint hast.
Ja,
deine Bewerbung im Hintergrund an Gamers Global ist raus. Vielleicht wird sich da bei dir gemeldet. Ist ja
furchtbar. Also, vielen Dank an dich, vielen Dank an die Leute da draußen und an Ubisoft Montpellier für dieses Spiel. Wir gehen hier alle glücklich von dann und hören uns bald wieder. Tschüss. Tschüssi.